Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Henning Hubert, willkommen. In dieser Sendung haben wir Donald Trumps Wunsch nach neuen Staatsbauten im alten Stil. Es geht um ein neues Dekret und damit womöglich Kitsch-Alarm bei der Nationalarchitektur. Außerdem Kunst in Frankfurt, die auf Abstand gehen will zum Gefühl forcierter Dringlichkeit, das allseits zu spüren ist. Und wie KI digitalisierte Bücher ausweidet und wie kritisch das Kreative sehen. Zuerst aber zu einem Theaterklassiker. Tschaika, die Möwe, The Seagull. Das Drama Anton Tschechows bietet in seinem Realismus Einblicke in die russische Gesellschaft ebenso wie in menschliche Abgründe. Das Stück von 1895 zeigt Gäste auf einem russischen Landsitz, wie sie sich in großer Langeweile vor allem anöden. Zentral ist die Figur der ewig unzufriedenen Mutter Irina Arkadina. Die Schauspieldiva kreist, wie die anderen Hauptfiguren, ständig um sich selbst und verhandelt dabei künstlerische Ambitionen, unerfüllte Sehnsüchte und die Suche nach Identität. Kaum 2 Jahre ist es her, da hat Thomas Ostermeier als künstlerischer Leiter der Berliner Schaubühne am eigenen Haus Tschechows Die Möwe aufgeführt. Jetzt inszeniert Ostermeier das Stück noch einmal, insgesamt zum 4. Mal, nach Paris, Amsterdam, eben Berlin, nun in London, am Barbican Center. Mit einem internationalen Star, die Oscar-gekrönte Schauspielerin Kate Blanchett, gibt die Arkadina. Barbara Behrendt über die Premiere in London, in der viel gelacht wurde.
Vor der hübschen grünen Schilfinsel auf der Bühne hat Irina Arkadina, gespielt von Kate Blanchett, ihr nächstes Opfer gefunden. Aus purer Langeweile macht sich die Schauspiel-Diva, die ihren eigenen Namen auf dem T-Shirt trägt, über die depressive Mascha mit dem gebrochenen Herzen her.
I'm almost twice your age. Who looks younger?
You, obviously.
Exactly! And why? Because I work. I get up early. Cold plunge, I exercise, and crucially, I don't think about the future.
Doppelt so alt wie Mascha ist sie und schaue doch jünger aus, findet sie, weil sie arbeite, sich bewege, kalt dusche und nicht über die Zukunft nachdenke. Nach diesem fiesen Motivationstraining tanzt Kate Blanchett über die Bühne wie ein Zirkuspferd und lässt sich zu stürmischem Applaus des Publikums in den Spagat fallen. Es ist hundsgemein, wie sie die arme Mascha vorführt, und doch blitzt hier und da echte Sorge um die junge Frau auf für eine Sekunde. Blanchett gibt die Arkadina als Schauspielerin, die nicht mehr weiß, wo die Bühne aufhört und wo ihr Leben anfängt. Ein Leben voller Fassaden. Wie Blanchett ihr Spiel mit den Rollen bricht und spiegelt, wie sie Arkadina auf die Schippe nimmt und ihr dann wieder einen menschlichen Moment gönnt, das ist exzellente Schauspielkunst. Wirklich nah kommt einem ihre Figur allerdings nicht. Anders als die anderen SchauspielerInnen an diesem herzerfrischend heiteren, bitterkomischen Abend. Wer hätte gedacht, dass in Tschechow so viel feine, schwarzhumorige britische Komödie steckt? Tanya Reynolds, bekannt aus der Serie Sex Education und Zachary Hart als zutiefst unglückliches Liebespaar Mascha und Simon etwa, sind in ihrer Mischung aus Liebeskummer und Weltschmerz steinerweichend. Zum Lachen und zum Heulen ist das, wenn Mascha Simon heiraten will, um ihre Liebe zu Arkadinas frustriertem Künstlersohn Kostja zu begraben. Auch Emma Corrin, bekannt aus The Crown und Cody Smith McPhee als aufstrebende Schauspielerin Nina und Kostja, porträtieren ihre Figuren voller Liebe für deren Verschrobenheiten. Bei aller feiner Psychologie kommt die größere Tragweite des Stücks, der Generationenkonflikt, die Kunstdebatte, nicht zu kurz. Kostja möchte das elitäre Traditionstheater seiner Mutter niederreißen, hat aber selbst nicht mehr als verstiegene Performancekunst anzubieten.
I can tear it down. The whole industry needs to be raised to the ground. I mean it. No more cultural funding for anyone over 40.
Keine Subventionen mehr für Künstler über 40. Ein Zitat von Ostermeier selbst, damals, als er noch zu den jungen Wilden gehörte, wie Kostja. Wofür heute noch Kunst, fragt auch der selbstverliebte Schriftsteller Trigorin. Die Welt brauche, sagt er in dieser pointierten neuen Fassung von Duncan Macmillan, keine Romanciers. Sie brauche mutige Menschen wie Zelensky.
We need change, we need courage. We need Nelson Mandelas, Vladimir Zelenskys. Art has never been less relevant than it is now.
Mit Simon kommt die Inszenierung dann außerdem bei den sozialen Problemen im Heute an. Simon, bei Tschechow ein Lehrer, ist hier ein Fabrikarbeiter, Working Class, der wunderschön die Songs vom linken Aktivisten Billy Bragg singt und sich über die Lebenshaltungskosten beschwert. Ostermeier, der in Großbritannien interessanterweise als Synonym für Avantgarde-Theater gilt, karikiert hier zwar mit dem augenzwinkernden Einsatz von VR-Brillen und Mikrofonen gängige Theatermoden, bringt damit allerdings sicher keine Theaterkonventionen zu Fall. Doch das ist auch nicht die Absicht. Mit großem Herzen schaut Ostermeier den Figuren beim Lieben, Leiden und Sterben zu. In all ihrer Traurigkeit, Lächerlichkeit und Komik. Und wir mit ihm. Trotz der Nichtigkeit von Kunst in Zeiten von Krieg und neuer Weltordnung, die die Figuren natürlich zu Recht beklagen. Ein deutlich ausgefeilterer Abend als Ostermeiers Berliner Möwe. Mit einem spitzen Ensemble, das man am liebsten gleich auf die deutschen Bühnen beamen möchte.
Sagt eine begeisterte Barbara Behrendt über die Tschechow-Premiere in London. US-Präsident Donald Trump hat per Dekret verfügt, dass sich mit Bundesmitteln finanzierte staatliche Neubauten ab sofort an bestimmte Vorgaben zu halten haben. Regional typisch, traditionell, architektonisch klassisch. In den Augen Trumps ist modernistische Architektur uninspirierend und schlicht hässlich. Betonbauten des Brutalismus etwa sind ihm ein Graus. So ein Dekret für klassizistisches Bauen gab es schon in seiner ersten Amtszeit. Demokrat Joe Biden hatte es zwischenzeitlich zurückgenommen. Kurz vor der Sendung habe ich mit unserem Architekturkritiker Nikolaus Bernau gesprochen und ihn gefragt, ob bald überall in den USA antike Säulen die Staatsbauten prägen werden.
Das ist eher unwahrscheinlich, sagen wir es mal so. Also das Erste ist, dass Bauprozesse einfach viel zu lange brauchen. Die kriegt man im Normalfall, zumindest für Staatsbauten, nicht innerhalb von einer Legislaturperiode gewuppt. Aber das andere ist, es dreht sich hier auch gar nicht darum, dass ein bestimmtes ästhetisches Ideal durchgesetzt werden soll. Also schon, Trump hat ganz klar seine Ideen, wie das aussehen soll. Aber es dreht sich vor allem darum, dass der Staat selber, also die Zentrale will heißen, Herr Trump selber, bestimmen will darüber, wie die Architektur im ganzen Land von den Bauten der Bundesregierung aussieht. Und das ist das Eigentliche, weil das hatte sich nämlich seit 1962 etwa geändert, seit einem Dekret von John F. Kennedy, und hatte dann eben Joe Biden auch wieder in Kraft gesetzt, dass die Kommunen selber bestimmen, wie es aussieht, oder die Bundesländer. Und das hebelt Trump jetzt wieder aus.
Was ist denn da bekannt aus seiner ersten Amtszeit?
Ja, also als Bauten ist da gar nichts passiert, bis auf ein niedliches kleines Tennishäuschen im Garten des Weißen Hauses. Sehr viel mehr ist da nicht passiert.
Das dann aber im klassizistischen Stil?
Ja, ganz klassizistisch. Könnte auch ohne Probleme 1850 entstanden sein. Also insofern, da ist wirklich eine ganz klare, auch ästhetische Vorliebe von Trump für bestimmte Stilformen, zumindest für das Staatsbauen. Weil das ist klar, dass es bei allen Konservativen, in dem Falle möchte man ja fast gar nicht von konservativ reden, aber bei allen konservativen Architekturkritikern und Theoretikern der letzten 200 Jahre immer die Forderung, das private Bauen muss sich unterscheiden vom staatlichen Bauen. Das heißt, privat kann Herr Trump für die wüstesten Modernismen sich interessieren. Zum Beispiel seinen Turm, der ja inzwischen fast eigentlich unter Denkmalschutz gehört in New York. Ja, das ist eine solche Explosion von Postmodernismus, ist atemberaubend in dem Sinne. Aber das staatliche Bauen soll anders aussehen. Das soll würdig sein. Und ja, zur Würde zählt aus seiner Perspektive offensichtlich auch zwei Säulen vorm Eingang.
Oder mehr. Also dorische Säulen, die prägen ja nun schon das Lincoln Monument, korinthische den obersten Gerichtshof. Kommt dann jetzt doch ein doppelter Rückgriff ja auf einen Baustil früherer Jahre in den USA und zugleich auf das Ideal eben der griechischen Demokratie oder vielleicht eben auch des Imperium Romanum?
Also eher würde ich sagen auf das Imperium Romanum. Darauf hat sich allerdings die amerikanische Staatsarchitektur schon immer bezogen. Also es gab schon die ersten Regeln für Washington, die genau das gefordert haben, nämlich wir brauchen eine würdige Architektur im Stil der römischen Republik. Also man bezieht sich immer wieder auf die Republik, auf sei es die Roms oder sei es die Athens. Und diese Stilformen wurden quasi auch die Zeitstil Formen um 1800, 1830, 1880, da hat sich gar kein so großer Gap ergeben. Der Gap ergab sich eigentlich erst im 20. Jahrhundert, als das private Bauen und das staatliche Bauen langsam auseinanderfielen. Aber noch die Bauten des New Deal in den 1930er Jahren sind ganz klar in Art Deco-Formen, aber klassizistisch geprägt. Und der Staat hat eben bestimmt, wie es auszusehen hat. Und das ist im Grunde genommen das, was Trump jetzt wieder fordert.
Wo besteht denn da für Sie als Kritiker jetzt Kitsch-Alarm?
Eigentlich an jeder Ecke, weil das Problem ist, dass diese Formen überhaupt keine Bedeutung mehr haben in der Perspektive von Trump. Er will sie einfach nur als Formen einsetzen. Es dreht sich für ihn zweifellos darum, ich als Präsident will auch in diesem Bereich die Macht zentrieren. Aber die Bedeutung, die hinter einer Säule steckt, hinter dorisch, hinter korinthisch, hinter ionisch, die ist ihm überhaupt gar nicht klar. Das ist ganz eindeutig. Er benutzt das irgendwie als Dekor. Und das ist ein Problem, weil Architektur ist kein Dekor, sondern es ist eine Sprache. Und wenn man diese Sprache nicht ordentlich spricht, dann kommt man eben automatisch in Kitschverdacht.
Analysiert Nikolaus Bernau die dekretierte architektonische Rolle rückwärts in den USA. Die allseits forcierte Dringlichkeit ist ein Phänomen der Zeit. Das Gefühl, unter Druck zu stehen, irgendetwas sofort und möglichst ohne nachzudenken zu tun, zu konsumieren, Cookies zu erlauben, persönliche Daten herauszurücken, sich zu irgendetwas zu bekennen. Debatten über sehr grundlegende Themen wie unsere demokratische Verfasstheit werden in einer Rasanz geführt, in der es vor allem laut und schnell zugeht und nicht unbedingt klug dabei. Um das Zeitgefühl des beständig ansteigenden Drucks geht es in der Ausstellung Undermining the Immediacy. Heute wurde sie im Tower des Museums für moderne Kunst in Frankfurt am Main eröffnet und der Titel lässt sich frei übersetzen mit Störung der Dringlichkeit. Er bezieht sich auch auf die Kunst der Gegenwart selbst, in der künstlerische Positionen immer häufiger offen aktivistischen weichen, weil man eben ein sehr dringliches politisches Anliegen loswerden möchte. Auf der Suche nach Kunst, die aktuell ist und trotzdem langsam und so Räume öffnen kann für das Nachdenken, hat Carsten Probst die Frankfurter Ausstellung gesehen. Besser, er hat sie erlebt. Jetzt live, Carsten Probst, ist denn die Schau in all dem beschriebenen Trubel und der Dringlichkeit nun eine Oase der Ruhe, der Meditation?
Naja, es ist keine Wellness-Ausstellung. Alle Krisen der Welt, Herr Hubert, und der Gegenwart sind auch hier in Wort und Bild präsent. Aber die Arbeiten sind politisch. Sie sind es, ohne aktivistisch zu sein. Zwei sehr eindringliche, von mir sehr als sehr eindringlich empfundene Beispiele hierzu. Videoarbeiten. Die eine stammt von der 1990 geborenen Französin Athena Kilfer. Sie zeigt in Schwarz-Weiß-Optik das Porträt eines alten Mannes, der einen aus dem Bild heraus direkt so etwas skeptisch, hypnotisch anblickt. Er wirkt wie so ein alter Firmenpatriarch hinter einem schweren Schreibtisch, orientiert übrigens wohl an der Filmfigur Dr. Mabuse von Fritz Lang, also diesem machthungrigen Manipulator in Zeiten gesellschaftlicher Spaltung. Und die Kamera fährt nun in Zeitlupe sehr langsam um diesen Tisch herum, so als wolle sie quasi die Aura dieser Figur damit so hypnotisch aufbauen. Aber dabei zeigt sich eben diese Figur langsam immer mehr als Pappfigur, also sie hat gar keinen Hintergrund. Man könnte sagen, sie ist eine Medientäuschung, ganz buchstäblich ein Gespenst. Und die zweite Arbeit stammt von einem Künstlertrio, dem togoischen Hip-Hop-Musiker Elon Vance, dem taiwanesischen Filmemacher Musquiqui Jing und dem deutschen Gregor Kasper. Und sie handelt von der weltgrößten Müllhalde für Elektroschrott in Ghana, wobei eben auch sehr viel Müll aus dem globalen Norden dahin gebracht wird. Und da sieht man eben auch die Menschen, die am Rand dieser Müllhalde existieren, nach Verwertbarem suchen, das bekannte Elend sozusagen dieser globalen Verwertungszyklen, woraus man natürlich sofort eine sehr dringliche künstlerische Anklage formulieren kann. Aber auch hier, die Kamera folgt stattdessen Elon Vance, dem Musiker, wie er über die Müllhalde schlendert, ab und zu Dinge aufsammelt, mit denen er dann Geräusche und Klänge erzeugt, die mit seinem Smartphone aufnimmt. Und das alles ist dann als sehr elegischer Soundtrack dieses Films zu hören, also eine fast provozierend meditative Szenerie inmitten dieses ganzen Elends, keine vorgefertigte moralische Botschaft.
Also auch intellektuelle Zugänge zu sehen. Im Film gibt es auch ganz sinnliche Übungen bei anderen Werken.
Die gibt es. Da gibt es installative Arbeiten gleich am Beginn. Da stehe ich vor einer Reihe von Grenzschildern. Wir kennen diese Schilder an Ortsausgängen, wo die Ortsnamen dann mit so einem roten Balken durchgestrichen sind. Hier stehen sie vor einer ganzen Phalanx solcher Schilder ohne Beschriftung, nur dieses durchgestrichene weiße Feld. Die scheinen sich also dem Weg zu verstellen. Man traut sich auch kaum hindurchzulaufen. Die ukrainische Künstlerin Olia Fedorova provoziert regelrecht so ein Innehalten. Sie sieht in diesen Schildern symbolisch Grabkreuze, Kreuze auf ukrainischen Friedhöfen in Orten, die im Krieg zerstört wurden, ganz buchstäblich eben das Ende dieser Orte. Eine andere sehr sinnliche Arbeit sind die Getreidebilder des US-Amerikaners Jason Loeb. Das sind minimalistische Formen aus verschiedenen gepressten Getreidesorten an der Wand, die sozusagen so die Ursprünge der sesshaften Zivilisation nochmal beschwören sollen inmitten dieses Kunstbetriebes. Und man hat wirklich so diesen Impuls, die auch wirklich direkt anzugreifen, anzufassen und die Distanz zum Kunstwerk zu überwinden.
Kunstproduktion will ja nun immer das Unerhörte, das Neue. Was ist denn jetzt so bilanzierend Ihr Eindruck aus dem Frankfurt-Besuch? Wird da jetzt in der Kunst so getan, als gäbe es keinen realen politischen Druck?
Ja, es wäre in der Tat etwas seltsam, wenn sich die Kunst jetzt sozusagen so in rein ästhetische Formexperimente wieder zurückziehen würde, dann so ein La Polar, nicht wahr? Das wäre dann so ein Eskapismus in eine Welt der Reinheit, der Erhabenheit. Das kennt man so ein wenig nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs bei der Beschwörung der Abstraktion teilweise. Aber diese Kunst hier ist ganz interessant. Also sie stammt auch von engagierten Künstlerinnen, meist unter 30. Sie ist ja politisch und sie verzichtet eben nur auf diese sehr schnell konsumierbaren oberflächlichen Botschaften, und das ist letztlich in dieser Ausstellung dann auch wieder zu einer sehr stillen politischen Botschaft geformt, die aber auch sehr aktuell ist.
Störung der Dringlichkeit. Carsten Probst über die neue Ausstellung im Frankfurter Museum für moderne Kunst. Es ist bekannt, dass sich die Antworten in Chatbots aus riesigen Datenmengen speisen, mit denen die künstliche Intelligenz gefüttert wurde. Die KI wurde und wird unter anderem mit einem riesigen Fundus an YouTube-Videos und digitalisierten Büchern trainiert, ohne dass beim geistigen Eigentum etwas geklärt ist. Nun muss künstliche Intelligenz ja immer weiter trainiert werden, damit die Antworten akzeptabler werden. Wer aber profitiert dabei, wenn das Datenwissen der KI mit Büchern und Artikeln angereichert wird? Die Autoren und Autorinnen sind es nicht. Der Bericht von Alexander Bühler beginnt mit dem Sachbuchautor Sandro Mattioli.
Ich habe vor mein Buch Germafia ein Vermerk gesetzt, dass das Buch nicht mit KI ausgewertet werden darf. Ich weiß nicht, inwiefern das rechtlich bindend ist, aber mir ging es vor allem darum, dass ich nicht möchte, dass andere sich an meiner Arbeit bereichern, ohne überhaupt bei mir nachzufragen.
Der Autor Sandro Mattioli hat sein Buch über die Mafia und andere organisierte Gruppen in Deutschland erst vor kurzem veröffentlicht. Jahrelange Arbeit steckt drin, und doch taucht es schon im gesammelten Wissen der KIs auf. Ein amerikanischer Autorenverband hat deswegen jetzt Klage erhoben. Sie wollen es nicht mehr hinnehmen, dass ihr Wissen einfach assimiliert wird, dass es dazu dient, sie zu ersetzen, während Tech-Unternehmen wie OpenAI unglaubliche Gewinne einstreichen und ihr Wert an der Börse schier explodiert. In Deutschland hingegen formiert sich nur sehr langsam eine Gegenbewegung, sagt Birgit Reuß vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels.
Was wir sehen ist, dass unsere Buchinhalte ja massenweise ungefragt genutzt worden sind. Ich meine, Zuckerberg hat das ja gerade zugegeben, dass er sich da freimütig von Piraterieseiten ohne Ende bedient hat. Da höre ich keinen Aufschrei, nirgends in der Politik nicht. Das wird einfach so hingenommen. Also sie haben sich bedient, sie haben nicht gefragt und sie haben dafür nicht bezahlt.
Dabei geht aus den amerikanischen Klageschriften relativ deutlich hervor, dass das Funktionieren der KI vor allem mit Büchern zusammenhängt. Speziell mit einem bestimmten Satz an Büchern, der ungefähr 800 Gigabyte umfasst. Das entspricht knapp 200.000 elektronischen Werken. Dieser Datensatz wird Books 3 genannt. In einer Klageschrift wird zum Beispiel gesagt, dass der weltweit führende Chiphersteller Nvidia seine KI mit Books 3 gefüttert habe. Der gesamte Datensatz, den Nvidia für sein KI-Training verwendet habe, soll sogar 10-mal so groß sein. Im Prinzip gehört dazu das gesamte verfügbare Wissen des Internet. Um nicht englischsprachige Inhalte verwerten zu können, wurden extra Spracherkennungsmodelle wie Whisper gebaut, was direkt zu einer Mechanisierung von Übersetzungen führte. Deswegen brechen jetzt auch Übersetzerinnen und Übersetzern Aufträge weg, sagt Larissa Bender, die sich auf arabische Literatur spezialisiert hat.
Also wir gucken natürlich manchmal, wie arabische ÜbersetzerInnen, wie ChatGPT oder welche KI auch immer, funktioniert und ob die auch schon Arabisch übersetzen können. Und manchmal ist es erschreckend gut und manchmal ist es erschreckend schlecht. Man weiß überhaupt nicht, woran das liegt, weil wir überhaupt nicht wissen, worauf die sich stützen und welche Texte schon drin sind in diesem ganzen System. Ich habe den Eindruck, dass da schon eine ganze Menge alte arabische Poesie drin ist.
Ein Blick auf den Bücherstapel von Books 3 zeigt, dass da auch Goethe und deutsche Übersetzungen von Harry Potter auftauchen. Gerade Standardwerke, die schon elektronisch vorlagen, sind in die Datenbanken der KI eingeflossen. Das wiederum bestimmt die Denkweise der KI. Denn die KI formuliert nicht neu, sondern richtet sich nach dem, wie der Satz am wahrscheinlichsten weitergeht. Fängt ein Satz mit »Es war« an, ist es am wahrscheinlichsten, dass es mit »Es war einmal« weitergeht. Die KI reproduziert, was sie kennt. Und das kann auch bei den Urhebern eines Textes zu Problemen führen, sagt Buchautor Sandro Mattioli.
Weil dann auf einmal Dinge mir zugeschrieben werden, die ich aber nie gesagt habe. Tatsächlich lässt sich das auch schon feststellen, wenn man beispielsweise guckt, was im Buch Germafia zum Thema Prostitution enthalten ist. Bei manchen KI-Anbietern wird da dann eine Positionsname dargestellt, die ich aber überhaupt nicht je geäußert habe und die auch im Buch der Mafia nicht enthalten ist, sondern die einfach die KI aufgrund von Wahrscheinlichkeiten mir in den Mund geschoben hat.
Die gesamte Kreativbranche ist betroffen, denn Urheberrechtsverletzungen gibt es nicht nur beim Training der KI. Sie kann auch nahezu perfekte Plagiate anfertigen. Auf Amazon, so die Autoren in ihrer Klageschrift, fänden sich beispielsweise ganze Buchreihen, die unter ihrem Namen verkauft werden, aber von der KI verfasst wurden. Ein paar Befehle, Prompts genannt, und schon ist der nächste Bestseller geschrieben. Und diejenigen, auf deren geistigen Eigentum das alles aufbaut, sehen von den Profiten keinen Cent.
Alexander Bühler über die Ausbeutung der Literatur für KI-Geschäftsmodelle. Wie die bayerischen Staatsgemäldesammlungen mit NS-Raubkunst umgehen, sorgt erneut für Kritik. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Susanne Lurwig.
Charlotte Knoblauch, Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, hat sich mit deutlichen Worten in die Debatte eingeschaltet. In einem Gastbeitrag für die Süddeutsche Zeitung schreibt sie: Das Vertrauen in die Glaubwürdigkeit von Politik und Museen in Sachen Restitution von geraubtem Gut ist erschüttert. Und es dürfe nicht noch weiter verspielt werden. Wenn 80 Jahre nach dem Ende des Nationalsozialismus und mehr als 25 Jahre nach der Unterzeichnung der Washingtoner Prinzipien Nachkommen der einstigen Eigentümer von Raubkunst hingehalten werden, dann dürfe dies nicht sein. Während in Bayern die Mühlen in puncto NS-Raubkunst recht langsam zu mahlen scheinen, hat das Potsdam-Museum 12 in der NS-Zeit enteignete historische Bücher an den rechtmäßigen Eigentümer Günter Graf von der Schulenburg zurückgegeben. Die Bücher waren eine Zeit lang in der Lost Art-Datenbank des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste aufgenommen worden, da man sie schlicht nicht zuordnen konnte. Nun wurde die Provenienz überprüft und eindeutig geklärt. Heute ist der sogenannte Equal Pay Day, doch von gleicher Bezahlung für Männer und Frauen kann noch immer keine Rede sein. Gesamtgesellschaftlich ist die Gehaltslücke zwar leicht gesunken von 18% auf 16%, aber in der Kultur sehen die Zahlen finsterer aus. Nach Angaben des Deutschen Kulturrats ist die Lohnlücke bei selbstständigen Künstlerinnen und Künstlern um 2-4% gestiegen. Besonders betroffen sind laut Angaben der Künstlersozialkasse die freiberuflich Kunstschaffende versichert Musikerinnen. Das britische Königshaus, das mischt gerade sehr kräftig die Popkultur auf. Die Herzogin von Sussex, auch bekannt als Meghan Markle, kocht und bastelt, züchtet Bienen und stellt Badesalz her und zeigt ihre hausfraulichen Talente immer gut gestylt bei Netflix. Schwiegervater Charles III. Hat sich einen anderen US-Konzern ausgesucht, um sich volksnah zu geben. Er nahm die Sendung Das Musikzimmer des Königs für den Radiosender Apple Music One in seinem Büro im Buckingham Palace auf. Und wer jetzt vermutet, Charles würde klassische Komponisten von Bach über Britten bis Wagner nennen, der wird überrascht. Nein, der König liebt angeblich Kylie Minogue, Bob Marley und noch andere Musikerinnen aus seinem großen Commonwealth-Reich. Ein Geheimnis, das noch nicht einmal die angeblich so gut informierten Macherinnen der Serie The Crown bislang gelüftet haben. Die ist ja auch beim Netflix zu sehen und da schließt sich ja fast ein bisschen der Familienkreis.
Das war Kultur heute in den Informationen am Abend. Aus Brüssel die Beratungen zu Russland und der Ukraine und aus Berlin die schwarz-roten Sondierungen. Dann mit Dirk-Oliver Heckmann. Hier war Henning Hübert. Danke fürs Zuhören.